Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal freue ich mich, Leander Greitemann begrüßen zu dürfen. Er ist, was ich in Teilen gerne wäre, Lebensphilosoph und Autor. Und er hat an der Universität Mainz Soziologie, Philosophie und Betriebswirtschaft studiert, was ich eine sehr, sehr spannende Mischung finde. Er ist Autor der Bücher Unfog Your Mind und Unfollow Your Dreams, was ihn qualifiziert, mit uns mit seiner kritischen Sicht über die Themen Vision, Purpose, Ziele diskutieren zu lassen. Er hat die Perspektive, dass das Verfolgen von Zielen und Visionen und dem Purpose durchaus für das eigene Glück nicht zwingend zuträglich ist, sondern vielleicht für die eigene Zufriedenheit sogar schädlich sein kann. Er argumentiert, warum man lieber mit dem How statt dem Why starten sollte und warum das eine bessere Rezeptur für ein zufriedeneres und gelasseneres Leben ist. Da haben wir natürlich eine Menge Anknüpfungspunkte. Von daher würde ich vorschlagen, direkt rein in die spannende Unterhaltung mit Leander Greitemann. Viel Spaß! So, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Ich freue mich auf jemanden, der eine Berufsbezeichnung trägt, die ich gerne hätte. Und da können wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Aber ich würde gerne mit der Frage beginnen, ob du bei einem Dinner, wo du keinen kennst, schon mal auf den Tisch gestiegen bist.
Nee, bin ich da, glaube ich, tatsächlich noch nicht bei einem Dinner, wo ich keinen kenne, auf den Tisch gestiegen. Ich bin schon oft in verschiedensten Kontexten in meinem Leben auf Tische gestiegen, aber bei einem Dinner, wo ich keinen kannte, glaube ich, noch nicht.
Warum steigst du auf Tische?
Ich finde, weil ich es kann.
Im so, Sinne von physisch oder weil dich keiner davon abhält?
Genau, weil mich da keiner davon abhält und weil ich es physisch kann und weil ich dann irgendwann auch gemerkt habe, ah cool, ich kann aus meiner Snowboard-Zeit da sogar draufspringen und kann damit erstmal einen richtig überraschten ersten Eindruck bei Vorträgen hinterlassen, wenn ich da aus dem Stand draufspringe und die Leute erstmal so, huch, was ist jetzt passiert? Das heißt, um die Leute zu überraschen am Anfang von der Rede, die Aufmerksamkeit zu bekommen und um dem Club der Toten Dichter eine Hommage zu erteilen und den John Keating zu zitieren, den Lehrer aus dem Film, der ja auch auf den Tisch steigt und sagt, I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Und das sage ich dann in der Regel auch. Und dann stehe ich da oben und die Leute sind überrascht, dass ich gesprungen bin. Und dann dann zitiere ich noch. Also es ist sozusagen mein Eingangszitat inklusive Move. Und das ist eine für mich wunderschöne Art, einen Vortrag zu starten, unabhängig vom Thema, weil ich eigentlich immer einladen möchte, neu aufs Leben zu gucken und andere Perspektiven aufzuzeigen. Deswegen passt es eigentlich fast immer.
Jetzt haben wir herausgefunden, Vorträge sind Teil deines beruflichen Lebens. Was genau ist dein beruflicher Kontext, in dem du dich bewegst?
Ja, also das ist nicht so easy in einem Wort zu beschreiben. Ja, das ist großartig. Und vor allem ist es ständig in Bewegung. So auch was, also wo liegt gerade mein Fokus? Was mache ich mehr? Was mache ich weniger? Einige Jahre war wirklich das Speaker, würde ich sagen, das, was die meisten Brötchen bezahlt hat. Also dass ich Vorträge bei Konferenzen gehalten habe, lebensphilosophische Vorträge. Wie geht das Leben leichter? Wo stehen wir uns selbst im Weg? Und habe aber auch schon mal Kreativitätsworkshops gemacht davor, also mehr so im Unternehmenskontext. Das ist über die letzten Jahre immer weniger geworden. Der Unternehmenskontext höchstens dann wirklich für Konferenzen und für Impulse, nicht so sehr längere Zusammenarbeit mit Firmen. Dann sind offene Seminare ein großes Thema, also Retreats, Wochenendseminare, wo es um die gleichen Themen geht. Achtsamer Umgang mit mir selbst, mit anderen. Ich würde sagen, so eine der wichtigsten Learnings, die ich mir hoffe bei den Leuten, die zu meinen Seminaren kommen, ist eine Güte zu sich selbst und eine Güte zu anderen Menschen, nicht so hart zu sein, aus einer Liebe zu sich selbst, aus einer Liebe zu der Welt und den Menschen heraus zu handeln. Und dann kann man immer noch klare Kante setzen oder kann man immer noch was damit anfangen, aber dass das die Grundhaltung ist, mit der wir uns selbst und anderen begegnen. Mit einem klaren Geist oder zumindest einem klaren Umgang mit unserem Geist. Und dann ist jetzt irgendwie noch Musiker dazugekommen über die letzten Jahre.
Okay.
Das heißt, ich spiele Handpan also habe schon immer Musik gemacht und habe aber die Handpan für mich entdeckt und über das, was sich da so ergeben hat, Alben aufgenommen, spiele Konzerte, gebe auch Workshops zur Handpan und ja.
Um dann, um dem ein Bild zu geben, sieht aus wie ein UFO und
genau, und klingt so ein bisschen sphärisch. Man kann so Beats bauen. Eigentlich ist es so ein bisschen analoge, also man kann es auf verschiedenste Arten spielen, so wirklich sehr meditativ, wirklich fast dann wie so Klangschalenmusik. Aber man kann es auch groovy spielen, also kann wie so Hip-Hop-Beats oder auch Elektromusik analog eigentlich auf dem Schoß erschaffen und vor allem sehr viel und leicht improvisiert spielen und in so einem Flow, aus so einer meditativen Haltung heraus Musik erschaffen, allein und mit anderen. Insofern passt es natürlich auch schön zu den Inhalten, über die ich sonst so spreche. Mhm. Und dann bin ich noch Autor, also habe zwei Bücher geschrieben. Also 2019 habe ich angefangen zu schreiben. 2020 kam dann das erste Buch raus, Unfog Your Mind. Und 2023, Ende Oktober, kam Unfollow Your Dreams raus. Yes.
Da tauchen wir natürlich gleich tiefer ein, weil das allein der Titel hat schon Spannungspotenzial in unserem beruflichen Kontext. Ja. Zwei Fragen. Wie lange hast du gebraucht, um ins Schreiben reinzukommen? Also, dass du am Ende von, cool, jetzt habe ich mal einen Artikel für irgendwas geschrieben, hin zu, ich traue mir ein Buch zu und irgendwann bin ich auch zuversichtlich, da kommt auch eins raus.
Mhm. Das ist wie so vieles von dem, was ich gerade beschrieben habe, eher zu mir gekommen als ich dahin. Was auch schon ein bisschen was über die Lebensphilosophie aussagt, über die ich dann auch geschrieben habe. Ja. Und die, die für mich gerade auch nach aktuellem Forschungsstand am sinnigsten mir erscheint. Und das ist, ich habe ein Seminar gegeben und über die Themen, die mich damals bewegt haben, aber auch mit Fokus auf, wo stehen wir uns selbst im Weg, wie können wir gelassener mit unseren Gedanken umgehen und mit anderen Menschen. Und da war der zukünftige Herausgeber des Buchs und witzigerweise, ich hatte zufällig gesagt, dass ich aus Mainz bin und dann bei diesem Vortrag und dann hatte er das mitbekommen, die kamen auch aus Mainz und er hat gesagt, vielleicht trifft man sich ja mal auf ein Abendessen. Ich fand das Seminar so schön und dann haben wir uns auf ein Abendessen getroffen und dann stellte sich noch heraus, dass das Buch, was sie herausgebracht hatten, ein Buch war, was ich 2 Jahre vorher in der Hand hatte und gesagt habe, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe, dann möchte ich, dass das genau so aussieht und ich wusste gar nicht, dass sie aus Mainz sind, also es ist komplett crazy eigentlich die Geschichte. Das heißt, ich sah dann im Katalog dieses Buch und dachte, was? Mit denen bin ich jetzt zum Abendessen eingeladen? Genau die, die das Buch herausgebracht haben, was ich so optisch und haptisch so schön fand, dass ich dachte, so müsste mein Buch eigentlich auch aussehen. Und ja, die sind da relativ offen rein und haben einfach gesagt, ja, wir fanden die Inhalte irgendwie spannend, wir finden sie als Typ spannend. Können Sie sich vorstellen, ein Buch zu schreiben? Und ich habe gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde Sprache interessant. Ich habe Songtexte, Hip-Hop-Texte auch geschrieben, vorher mal, also im kleinen Stil, nie jetzt im Großen, aber immer mal auch mit Sprache zu tun gehabt. Habe, ich würde sagen, so ungefähr 30 Hip-Hop-Songs auswendig irgendwo in meinem Kopf. Also ich habe aus Freude Hip-Hop-Texte auswendig gelernt, schon seit meiner Kindheit. Ich bin sehr viel Bus gefahren auf dem Land und habe in der Zeit immer mit dem Discman Songs gehört und auswendig gelernt und später auf Reisen zu Vorträgen und so das weitergeführt. Also eine große Freude an Sprache. Und habe dann schon gemerkt, als ich angefangen habe zu schreiben, dass Schreiben was anderes ist als Sprechen, also Buchschreiben, und das auch sehr stark gespiegelt bekommen. Aber es war halt von Anfang an, also es war nicht, traue ich mir das zu, die trauen mir das zu und deren Job ist das, das irgendwem zuzutrauen. Also vertraue ich denen noch, dass wenn die sagen, ich kann das, dann geht das offensichtlich und dann fange ich einfach an. Und wir haben natürlich so gestartet, ne? Ich habe gesagt, ich schreibe einfach mal was, ich schreibe einfach mal 2 Kapitel, schreibe eine Einleitung und schicke euch das und dann guckt ihr, ob das irgendwie passt. So, und mir hat das Spaß gemacht, das zu schreiben. Und denen hat das grundsätzlich Spaß gemacht, das zu lesen. Es gab da noch viel anzumerken. So, einfach, es muss einfach ein bisschen anders sein als das reingesprochene Wort. Aber ich hatte Lust, mich darauf einzulassen. Und dann kam das irgendwie relativ natürlich. Und ich muss sagen, Schreiben an sich ist für mich ziemlich einfach. Also einfach Inhalte downloaden, runtertippen. Was eher die Herausforderung ist, ist das Überarbeiten von Texten. Das ist nicht meine leichteste Aufgabe. Also dann, wenn ich das Gefühl habe, ist doch geil, versteht man doch, ist doch ein guter Text, was wollt ihr denn? Und dann kommt das Lektorat rein und sagt, nee, das da, nee. Roter Faden, hier verlieren sie mich völlig. Was ist denn mit dem Absatz? Viel zu lang, kann er nicht komplett raus. Außerdem, da ist doch gar keine rote Linie drin. Ja, genau. Und das war ein großes Learning, aber es war total schöner Prozess. Und das erste Buch ist dann, ich bin mit null Erwartungen rein und dann irgendwie, ja, hat sie irgendwie sehr gut angekommen. Da hat Corona und der Lockdown wahrscheinlich auch noch eine Rolle gespielt, dass die Leute viel Zeit und Lust zu lesen hatten und Unfog Your Mind auch was war, wo die Leute gedacht haben, das könnte ich gerade ganz gut gebrauchen, ein bisschen weniger Nebel im Kopf. Mhm. Und habe auch die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, sodass es dann irgendwie sehr gut angekommen ist. Und ich habe dann seit dem das Buch rauskam, dann in einer Notiz in meinem Handy halt gesammelt, was ich so Ideen habe und Gedanken und Wortspiele auch, was auch Teil ja meines Schreibens ist, für ein potenzielles zweites Buch. Und dann habe ich vor jetzt dann genau 2 Jahren bin ich dann zum Verlag gegangen und habe gesagt, ich hätte eine Idee für ein zweites Buch. Ich möchte so ein paar gängige Lebenskonzepte in Frage stellen, aus der Haltung eigentlich, die auch für mich aus dem ersten Buch entspringt, aber jetzt dann nochmal gezielt da angreifen. Ich möchte ein bisschen über das große Warum sprechen und das dann eine andere Perspektive noch anbieten. Und das fand ich spannend und dann ging es quasi wieder los.
Stark. Lass uns das große Warum gleich angreifen. Vorher aber noch, ich habe gelesen, du hast in Mainz Soziologie, Philosophie und BWL studiert. Mhm. Ich habe 1 von den 3, das letztere, in Mainz angefangen zu studieren, um dann festzustellen, das ist mir hier irgendwie ganz schön weit weg von der Realität.
Mhm. Das und kann ich nachvollziehen.
Und ich komme dann auch nicht bis zum Ende. Ich habe dann die Uni gewechselt und in eine private FH irgendwie bin ich übergesiedelt, weil das Praxis näher mir erschien. Ja. Aber trotzdem 3 Sachen gleichzeitig. In Amerika verstehe ich das, da studiert man alles mal so ein bisschen halb. Hier kommt mir das schon ganz schön viel vor. Wie hast du so viel unterschiedliche Sachen studiert und zusammengebracht und wie relevant war das für deinen weiteren Lebensweg?
Also das war ein Magisterstudiengang, ne? Das heißt, also es war schon jetzt nicht irgendwie 3 vollwertige, so in der, auf dem Papier wäre Soziologie 50% und Philosophie und BWL jeweils 25%, also ein Hauptfach, 2 Nebenfächer. In der Praxis habe ich sehr viel Zeit mit Formeln auswendig lernen für BWL verbracht.
Auch. Der wertvollste Teil des Studiums.
Ich muss sagen, mein mathematisches Verständnis hat sich auf jeden Fall krass verbessert. Ich würde sagen, Grundstudium, ja, wie du sagst, ne, also Praxisanteil. Aber irgendwie, ich konnte mich dann auch begeistern für dieses stupide auswendig lernen und wissen, so, das ist jetzt auch die richtige Antwort. Im Gegensatz zu Philosophie und Soziologie, wo es ja doch ein bisschen abstrakter ist. Ja. Und habe das auch sehr genossen und habe tatsächlich dann auch Tutorium zu Unternehmensführung gegeben. Und Hauptstudium war dann schon spannender, weil es dann auch wieder so um softere Werte ging und ich dann mit Unternehmensführung und den Themen dort auch das dann doch ganz gut auch vereinen konnte, auch wenn das erstmal überhaupt nicht vereinbar klingt, Soziologie, Philosophie und BWL für einige. Und ich habe halt, bin mit der Idee gestartet meines Studiums, dass ich vermutlich irgendwo mit erwachsenen Menschen, die in Unternehmen arbeiten, über softe Themen reden werde. Wie die soften Themen dann genau aussehen, war noch nicht ganz klar. Aber irgendwie, das war die Idee, auch bei der Auswahl der Fächer. Das heißt, philosophische, soziologische Themen im Unternehmenskontext. Und so hat das ganz gut zusammengepasst, aber es war trotzdem eine Herausforderung und am Ende dann wahrscheinlich schon mehr als die Summe seiner Teile, weil man natürlich überall die Basics lernen muss und überall sich auch reinfuchsen muss, was ist das überhaupt für eine Art von Studium, was wird hier von mir erwartet. Das war schon auch anspruchsvoll, gerade dann auch so im Philosophiebereich, wenn ich dann einige Kurse dann nicht hatte, die dann implizit dann doch irgendwie erwartet werden. Das war schon auch herausfordernd und auch überfordernd an der einen oder anderen Stelle. Hab's aber am Ende total genossen und halt vor allem auch das Studium genutzt. Also in Philosophie habe ich keine, aber ich habe sonst, ich habe sehr viele Tutorien gehalten und dadurch meine Stage-Time so schon maximiert während der Studienzeit. Genau, also ich hatte phasenweise 3x2 Stunden, also 1,5 Stunden Kurse für andere Studierende an der Uni. Fast mehr, als ich dann selber Kurse belegt habe, quasi gegeben sozusagen. Ja. Und weil ich halt wusste, dass ich irgendwie Lust habe, vor Menschen zu sprechen und Inhalte zu vermitteln. Und das habe ich total genossen und war wahnsinnig hilfreich, dann auch im Unternehmenskontext einfach ein Gefühl dafür zu haben, wie vermittle ich Inhalte vor der Gruppe, wie bringe ich die rüber, wie gehe ich mit Kritik um, wie ist meine eigene Rolle, wenn ich da vorne stehe. Und das war, würde ich sagen, der krasseste Einfluss im Endeffekt wahrscheinlich. Also neben dem kritischen Denken, neben dem mich mit komplexen Theorien auseinandersetzen, also so inhaltlich, so eins zu eins, würde ich sagen, also da ist relativ, ist eine Zeit lang hat das schon ausgestrahlt in meiner Arbeit, aber jetzt so in meine Bücher ist da nicht viel gelandet, eins zu eins von den Theorien, die ich, also ja, zum Teil so am Rande ein bisschen, aber es ist vor allem halt die Art des Denkens, die Art irgendwie zu argumentieren, die Art, sich Theorien zu nehmen und einfach zu reflektieren, über das Leben nachzudenken. Das habe ich gerade in Soziologie und Philosophie dann schon sehr stark gelernt auch.
Jetzt kritisches Denken und dann stellst du gleich den Golden Circle ins Zentrum des kritischen Denkens und sagst den Leuten so, hey, verstehe ich, aber die Leute rennen hier im goldenen Kreis, immer wieder im Kreis und das scheint irgendwie nicht die Antwort zu sein. Hört auf, mit dem Warum anzufangen. Ist ja eine durchaus spannende Antithese. So zum Wie kommst du zu der Position und was genau ist der Kern deiner Aussage, um da so ein bisschen zu verstehen, aus welcher Ecke du da drauf schaust?
Das war zugegebenermaßen das schwierigste Kapitel des Buchs, weil es so vielschichtig ist. Und ich bin mal gespannt, ob mir das... wir haben Zeit, aber trotzdem gibt es so super viele Aspekte davon und deswegen bear with me, wenn du hier zuhörst und lass das Stück für Stück ausführen und wenn am Ende noch Fragen da sind, schreib mir gerne eine Mail oder kontaktiere mich auf den sozialen Medien, weil ich bestimmt alle Aspekte trotzdem nicht abdecken werde. Und ich fand es deswegen so schwer, weil ich natürlich vor allem auch im Unternehmenskontext oder generell finde ich es eine großartige Idee, dazu beizutragen, Probleme zu lösen auf diesem Planeten. Mhm. Irgendwie das Leben besser zu machen für andere Menschen nach bester Intention. Und ich finde Companies toll, die irgendwie purpose-driven sind, also das, was man darunter versteht. Das heißt, irgendwelche Startups, die sagen, Gewinnmaximierung ist nicht unsere Hauptidee. Wir wollen Bäume pflanzen, wir wollen irgendwie was bewegen, wir wollen was Sinnhaftes machen. Und was ich aber sehe und vor allem auf individueller Ebene, also die meisten, so mein Buch ist wirklich vor allem für Individuen geschrieben und nicht so sehr für Unternehmen. Also ich glaube auch als Kollektiv von Menschen musst du dir immer wieder auch, ich nehme ja auch die Idee von Zielen auseinander, aber so du als, wenn du zusammen was machst, wenn du dann nicht sprichst über eine Idee, in welche Richtung man jetzt gemeinsam geht, macht jemand eine Tätigkeit, die zielt in die Richtung, der eine rudert irgendwie so, dass man auf dem Berg landet, der andere rudert Richtung Meer, so, das ist halt nicht Zusammenarbeit. Da musst du sprechen, da brauchst, wie man die dann genau formuliert und dass es da bestimmt auch einen toxischeren und einen besseren Umgang mit Zielen und Ideen gibt, steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber mich hat vor allem interessiert, wie ist das denn mit dem Individuum? Wie ist das denn mit der Idee von John Strzelecki aus so einem der erfolgreichsten Sachbücher der letzten Jahrzehnte vom Café am Rande der Welt? Und die Hauptidee daraus ist ja, du musst den Zweck deiner Existenz finden, du brauchst das große Warum für dein Leben und wenn du dem hinterherrennst, dann lösen sich alle Probleme. Und Simon Sinek ist natürlich auch noch mit seinem, ich glaube, der dritterfolgreichste TED-Talk aller Zeiten, Start with Why. Und er macht natürlich auch, startet, er sagt, er ist auch für Unternehmen, aber es, ganz viele übertragen das dann auch auf ihr privates Leben. So, ich muss als erstes wissen, warum ich es mache. Und dann kann ich immer noch überlegen, wie ich es mache, wie ich es auf die Reihe kriege. Und ich glaube, dass wenn wir mit dem Warum anfangen, was häufig ein Zustand ist, der irgendwo in der Zukunft liegt, wenn das größer ist als alles andere und mit dem jetzigen Moment dann nur bedingt was zu tun hat, dann kommt das mit so ein paar Nebenwirkungen einher, die wir übersehen. Dann kann es sein, dass wir viel zu viel arbeiten, dass wir uns kaputt arbeiten, dass wir nicht auf uns Acht geben, dass wir super frustriert sind, wenn das Leben sich verändert, dass wir auch nicht offen sind für neue Entwicklungen. Also das heißt, dann passiert was Neues und mein Warum war eigentlich, und so, also wenn ich jetzt das auf mein Leben beziehe, mein Warum ist, besonders erfolgreicher Speaker zu werden und ich möchte auf Bühnen stehen und Leute dort auf Bühnen bewegen und dann kommt dieses Musikinstrument Handpan in mein Leben. Und wenn ich sehr klar bin in meinem Warum und was da dazugehört und was auch alles nicht dazugehört, dann hätte ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht den Raum gehabt, so viel Handpan zu spielen, wie es sich eigentlich richtig angefühlt hat für mich. Nämlich, ich würde sagen, so eine 30% Handpan-Stelle habe ich angenommen, ohne zu wissen, dass es eine Stelle ist. So, okay. Also jeden Tag mindestens eine Stunde gespielt, gerne auch mal mehr. Mich viel damit auseinandergesetzt, Leute getroffen, Spaß dran gehabt, das zu entwickeln, ohne irgendein Warum, ohne irgendeine Idee, wofür mache ich das? Ich mache das gerade, weil es sich schön anfühlt, weil es mich berührt, weil es mir Ruhe bringt, weil es sich gut anfühlt, weil ich zum Teil vielleicht auch dann von Moment zu Moment, weil es andere Leute auch zur Ruhe bringt und auch berührt, das finde ich dann auch schön. Aber ich habe keine Ahnung, wohin ich damit will. Ich habe kein großes Warum, sondern ich gucke eben auf das Wie ich das tue und mit welcher Hingabe ich das mache. Und dann ist daraus jetzt was entstanden, was ich auch kommerziell sozusagen, was Teil meines Jobs geworden ist, womit ich Geld verdiene, womit ich Leute berühre, womit ich Leute bewege, wo was total Schönes daraus entstanden ist. Ich weiß nur nicht, ob das gekommen wäre, wenn ich mich auf diese eine Sache eingeschossen hätte. Und so die Idee hätte, okay, mein Warum ist eben auf der Bühne und das zahlt gerade nicht auf mein Warum ein, deswegen kann ich das jetzt nicht machen. Und das Problem auch beim Warum ist, wenn ich damit anfange und das das Wichtigste in meinem Leben ist, ist, dass ich halt ganz häufig davon abhängig bin, was ich im Außen auch erreiche, also was ich bewege. Wenn ich meinen Wert darüber bemesse, was für einen Impact ich auf diese Welt habe, dann ist die Einladung, mich mit anderen Leuten zu vergleichen, ist sehr groß. Also wenn ich sage, mein Warum ist es, möglichst viele Menschen in ihre Kraft zu bringen oder in ihre Klarheit, dann ist das sehr messbar. Und dann sehe ich jemanden und dann sehe ich einen Tobi Beck und dann sehe ich einen Dieter Lange und dann sehe ich einen Tony Robbins und dann sehe ich so die
den Jet von Tony Robbins.
Den Jet von Tony Robbins. Und dann denke ich, fuck, Alter, der lebt mal seinen Purpose. Was bin ich denn eigentlich für ein Versager mit meinen 10 bis 15 Leuten auf dem Seminar und meinen so und so viel Vorträgen und keine Ahnung, paar hundert Leuten, die ich da auf meinen Vorträgen. Das ist ja super, ich muss mal jetzt noch mal ein bisschen mehr reinhauen, weil ich muss ja meiner Bestimmung folgen. Meine Lebensaufgabe ist es, der Krasseste hier zu werden und so viele Leute zu erreichen. Wenn ich Glück habe, das ist ja schon die softere Variante, dass mein Purpose auf andere bezogen ist. Ganz häufig ist dann ja auch, nee, ich will das und das haben. Ich will das und das erleben. Ich will, also dass es sogar noch egoistischer ist. Und so in Summe, und das ist generell auch so der Grundtenor dann des Buchs auf verschiedene Themen bezogen, ist, glaube ich, halt die Gefahr, dass wir A, unser Lebensglück von Dingen abhängig machen, die wir im Endeffekt nicht kontrollieren können zu 100%. Ja, ich habe vielleicht einen Einfluss darauf, wie viel Energie ich in irgendwas reingebe, auch das nur bedingt. Wenn ich krank werde, dann kann ich vielleicht einfach weniger und auch gibt es einfach Menschen, die halt vielleicht eine höhere Belastungsgrenze haben als andere. Und was dann aber daraus passiert, hat so viel mit Glück, so viel mit Zufällen zu tun. Und wenn daran mein Lebensglück abhängt, an diesem Erreichungsgrad meines Warums, dann halte ich das schon mal für nicht so eine gute Idee, weil das halt eben was ist, was ich nicht kontrollieren kann. Und wenn ich dann noch mein Selbstbild auch nur davon, dann, ich bin ja nur fein mit mir, wenn ich funktioniere. Also es hat so ganz viel damit zu tun, wie leiste ich? Also bin ich leistungsfähig? Bringe ich die maximale Kraft? Ich muss eigentlich jeden Tag reinhauen. Jeder Tag muss der Beste, muss perfekt sein. Du musst volle Leistung bringen, weil sonst kommst du ja, wenn dein Lebensziel an irgendeinem äußeren Umstand gebunden ist, hast du dann ja nicht alles gegeben für deinen Traum. Du hast eigentlich auch all die Menschen, die in deinem Warum inkludiert sind, enttäuscht auf eine Art und Weise und vor allem dich enttäuscht. Und ich glaube, dass das eine Zeit lang tragen und auch motivieren kann und es muss sowieso jede Person für sich selber wissen. Ne? Also wenn es einem gut geht mit seinem Warum und man hat das gefunden, ist doch großartig so. Go for it. Ne? Renn durch, zieh durch, so ist doch super. Aber ich habe den Eindruck und ich hatte halt, bevor ich das Buch geschrieben habe, ein paar Jahre vorher auf einem Greater Online Festival auch schon mal einen Vortrag gehalten, wo ich so das Konzept auch schon mal skizziert habe und ich habe so viel Rückmeldung bekommen von Menschen, die gesagt haben, oh Gott, zum Glück sagt mal einer. Ich höre von überall, ich mache hier einfach meinen Job.
Purpose.
Ja. Von überall höre ich das, ich mache hier meinen Job, ich bin super happy eigentlich mit meiner Marketingstelle in irgendeinem Unternehmen, ich bin eigentlich voll zufrieden und alle sagen, aber da muss noch mehr gehen, du musst deine Bestimmung finden, deine Seelenaufgabe wird noch nicht gefüllt und ich fühle mich die ganze Zeit auch schlecht deswegen, weil ich denke, ja, fuck, Mache ich irgendwas falsch? Muss das noch irgendwie krasser werden? Das ist noch so ein weiterer Punkt. Das heißt, einige finden vielleicht ihr Warum, andere aber vielleicht auch nicht oder haben das Gefühl immer, ist es das jetzt wirklich? Dann machen sie das so ein Jahr. Und es gibt so viele Jobs, wo man kann sich zwar überall ein Warum rein kreieren so und sagen, ja, ich trage hier aber auch bei, indem ich das mache, weil ich diese Stuhlbeine hier ranschraube, da können Menschen dann schön sitzen und das macht mich, erfüllt mich jetzt total. Versuchen dann viele Unternehmen auch, das so in Kampagnen irgendwie alles so zu drehen, dass dann alles einen mega Sinn hat. Aber häufig, glaube ich, ist das auch Augenwischerei und wenn ich das fühle, ist doch super. Aber wenn darüber auch das Wie außer Acht gelassen wird, und das ist hier so meine Empfehlung, start with how und nicht start with why. Wenn also meine Kampagne als Firma ist, so wir schreiben uns jetzt einen Purpose auf die Wand, damit wir die Arbeitsbedingungen weiter scheiße lassen können, damit die Leute das schön durchhalten, ne? Dieser von Viktor Frankl, er hat es Nietzsche zugeschrieben, der hat es nie ganz so gesagt, aber hat es auf jeden Fall in seinem Buch geschrieben, wer ein starkes Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und das wird halt ziemlich genutzt auch, um Wies ertragen zu können. Und ich denke so, warum brauchen wir erst ein Warum, um das Wie zu ertragen? Fang doch mal mit dem Wie an. Guck doch mal, ob du eine geilere Kultur hinbekommst, ob die Leute vielleicht es schaffen, Freude an dem zu entwickeln, was sie tun. Und guck du halt als Arbeitgeber, wie du vielleicht den Menschen dabei helfen kannst, anstatt ein Warum zu schaffen, damit die Leute dann ihr Wie besser ertragen können. Das vielleicht mal so als kleiner Kurzabriss, aber du hilfst mir jetzt moderierend, um die Lücken zu füllen und die Widersprüche aufzudecken.
Ja. Unfollow your dreams heißt ja, du sollst aufhören, deinen Träumen zu folgen, aus den eben dargelegten Gründen. Wie würdest du darauf reagieren, wenn man sagt, möglicherweise sind es nur die falschen Träume, die sich auf die falschen Dinge beziehen, und wenn du auf andere Dinge beziehst, wäre es wieder okay, seinen Träumen zu folgen?
Also unfollow your dreams ist auch viel vielschichtig gemeint. Da muss ich vielleicht auch nochmal einen anderen Aspekt beziehen. Ich bin auf jeden Fall voll bei dir dabei. Also der erste Schritt auf jeden Fall schon mal ist, den Dream in Frage zu stellen. So, woher kommt der eigentlich? Ist das, also was, woher kommt der? So, das wird ganz viel einfach irgendwie Influencer, Influencerin zu werden, dann check erstmal, was es wirklich heißt, Influencerin oder Influencer zu sein. Und wie nah dein Traum mit der Realität übereinstimmt. Weil wir uns häufig bei unseren Träumen halt nur die schönen Aspekte vorstellen. Wir sehen so die Sonnenseiten bei ganz vielen Dingen, die wir uns vorstellen. Wäre das cool, so eine Reichweite zu haben, so viel Geld zu haben, das ist doch einfach nur geil. Wir stellen uns dann halt so in unserem Verstand vor, wie cool das ist und wie glücklich wir dann sind und wir sind unser eigener Chef und wir sind komplett frei, dass du getrieben bist vom Algorithmus, dass du jeden Tag posten musst, dass du alles in Zahlen messbar ist, dass du so viel mit Hass konfrontiert wirst, dass du eventuell wie Rezo 8 Jahre keinen Urlaub machst. So, und jede Woche 70 bis 80 Stunden arbeitest, zwar auch viel aus Freude und aus dem Antrieb heraus, aber auch in Teilen aus einer Getriebenheit heraus, dass so viele Menschen Panikattacken haben, krasse psychische Schwierigkeiten, die Erfolgreichen sind in dieser Szene. Das ist halt schon mal nicht Teil des Traums. Und da finde ich den Harvard-Psychologen Daniel Gilbert auch, der hat viel in die Richtung geforscht, wie schlecht wir darin sind, uns vorherzustellen, wie sich zukünftige Zustände tatsächlich anfühlen werden. Das heißt, wir stellen uns irgendwas vor und wir überschätzen kategorisch, laut seinen Studien auch, den negativen Effekt von unerwünschten Ereignissen. Das heißt, wenn wir einen Job verlieren, eine Prüfung verhauen, sitzen bleiben in der Schule, eine Beziehung geht zu Ende, denken wir, oh Gott, und da werde ich über Jahre lang nie wieder glücklich, ist in der Regel nicht so schlimm, wie wir denken. Und wir überschätzen aber auch den positiven Effekt von positiven Ereignissen. So eine 1 in irgendeiner wichtigen Klausur, eine Beförderung, Gehaltserhöhung. So der Kick ist oft da, manchmal macht es auch unglücklich, da gibt es auch genügend Beispiele, aber der kurze Kick ist bestimmt da. Und meistens ein paar Stunden später kommt eine andere E-Mail rein, kommt irgendein Anruf rein, irgendeine neue Nachricht. Uns ist es so egal. Und es ist einfach so komplett dran gewöhnt. Und danach richten halt viele ihr Leben aus, an so einem Traumbild. Und da würde ich aber trotzdem auch sagen, unabhängig davon, was für ein Bild das ist, können wir trotzdem nicht genau wissen, wie es sich anfühlt. Und ich bringe halt, also ich nutze für mich persönlich und schreibe auch darüber in einem Buch, halt den Begriff der Idee. Also Ideen zu haben, so wie, in welche Richtung ich jetzt losgehe, das wäre, vielleicht können wir uns am Ende dann darauf einigen, sozusagen. Also statt so einem Traum.
Eine Richtung. Und,
genau, eine Richtung. Eine Idee, eine Richtung. Ich habe so eine Idee, oh, das wäre doch irgendwie nett, wenn ich auf diesen Berg steigen würde. So, ne, du stehst morgens auf, du hast den Tag, freien Tag zur Verfügung, hast du immer, aber in diesem Fall sind auch keine Termine im Kalender, und sagst, okay, was mache ich denn heute, fragst du dich. Und du sagst, oh, ich hätte eine Idee. Ich habe immer mal gehört, das soll total geil sein, da oben auf diesem, oder du hast noch nicht mal gehört, du siehst da nur immer dieses Bergkreuz und denkst, da oben, das wäre doch eine geile Idee. So, und jetzt gibt's zwei Arten. Jetzt gibt's den Zielstreber oder den, der eine klaren, der Live Your Dreams sagt, alles ist möglich, du musst nur reinhauen. Und es geht darum, jetzt zu diesem, mein Lebensglück hängt davon ab, dass ich an diesem Gipfelkreuz ankomme und das steht für alles, gewisse Umsätze, Traumpartner, Traumhaus, irgendwelche Zustände. Und wenn ich das als Ziel habe, als Vision, als Purpose, wenn das klar ist, darum geht es im Leben und um nichts anderes, dann ziehe ich durch. Dann gehe ich, auch wenn ich unterwegs feststelle, fuck, das sind ja richtig ungesicherte Stellen hier, das Wetter wird schlecht, es zieht eine Wetterfront rein, du sagst, nee, mein Lebensglück hängt davon ab, dass ich da oben hinkomme und ich ziehe durch, no matter what. Und ich bin komplett außer Puste, kann da oben kaum vielleicht die Aussicht genießen, weil ich so hart gearbeitet habe, um hier hinzukommen. Alle Hürden habe ich genommen und dann der Abstieg wird die absolute Hölle, weil ich habe eigentlich überhaupt keine Kraft mehr, die Oberschenkel brennen. Ich schleppe mich nur irgendwie nach Hause und falle da auf die Couch und breche komplett zusammen. Wenn ich Glück habe, wenn ich Pech habe, muss mich sogar die Bergrettung holen, was übrigens zunehmend mehr passiert in den letzten Jahren, dass die eingesetzt werden. Ich sehe da einen gewissen Zusammenhang zwischen der Hustle-Kultur
und der Bergrettung.
Und der Bergrettung, ja, weil es halt mir alle sagen, ja, ist doch alles möglich. Ich muss einfach nur mit dem richtigen Willen, komme ich über jeden Pass drüber. Und dann merken sie aber, nee, irgendwo ist auch Grenze, so wenn du keinen Plan hast. Und dann muss halt die Bergrettung kommen. Ja. So, und der andere Modus ist halt, du hast eine Idee. Du sagst, oh, das wäre doch, das klingt doch spannend. Ja, Gipfelkreuz, richtig cool. Und du gehst los und unterwegs merkst du vielleicht, siehst du, oh, rechts da, der Wasserfall. Der ist zwar gerade in eine komplett andere Richtung, den habe ich von zu Hause gar nicht gesehen. Aber der Wasserfall, das sieht total nice aus da. Da sind auch nicht so viele Leute. Die Leute sind alle, sind ja auf dem Weg nach oben. Sind ja ziemlich viele auf Mount Everest. Ist Stau, ist ein schönes Bild. Seit einigen Jahren ist immer Stau auf Mount Everest, weil so viele halt das höchste Ziel der Welt haben wollen. So, aber auf den Nebenerben, da ist kein Stau. Und vielleicht ist da aber auch super schön. Und vielleicht musst du sogar gar nicht so hart dafür arbeiten. Du merkst, die Beine werden schon schlapp. Vielleicht muss ich gar nicht da hoch. Es war ja nur eine Idee. So, und wenn ich vor Ort merke, der Wasserfall ist auch geil, biege ich da ab, gehe zum Wasserfall, chill da, genieße die Aussicht, gucke mir irgendwie das Wasser an, dann sehe ich die Kaltwetterfront reinkommen, sehe, oh fuck, zum Glück bin ich nicht da oben, sondern hier. Oder wenn die kommt, drehe ich um, sagt der Wasserfall war doch auch schön, gehe ich lieber dahin. Und das ist so der Modus. Also ist quasi das Oberste, muss ich unbedingt durchziehen, muss ich das alles immer unbedingt machen. Wenn ich eh nicht weiß, wie geil es ist, wenn da alles voller Touris ist da oben, ist das Gipfelkreuz auch gar nicht so geil, wie ich dachte. Und warum gehe ich dann nicht offener, kreativer, freier, leichter durch die Welt? Nehme auch mal die low-hanging fruits oder mach das, was sich halt gerade richtig anfühlt und habe vor allem die Kapazitäten, für mich selbst zu sorgen, für andere Menschen zu sorgen. Und häufig sind wir halt so im Scheuklappenmodus, wenn wir nur den Blick auf den Gipfel gerichtet haben und haben auch gar nicht die Fähigkeit, anderen Menschen zu helfen oder halt zu reagieren auf die Situation, wie sie sich gerade offenbart.
Ich brauche deine unterschiedlichen Perspektiven, um es nochmal ein bisschen einzusortieren. Ich glaube, du hast, also natürlich hast du recht, so ist ja auch dein Konzept. Deswegen ist Recht oder nicht Recht
natürlich irgendwie so
eine schwierige Sache. Ich sehe den Punkt und ich sehe die Argumentation und ich glaube, es macht total Sinn, aus einer individuellen Brille heraus betrachtet, wenn es darum geht, wie lebe ich mein Leben ganz persönlich als Individuum, nennen wir es mal zufriedener, weil glücklich finde ich immer so eine kurzfristige Betrachtung, zufriedener oder auch entspannter oder leichter, wie du es vorhin gesagt hast, dann glaube ich, stimmt das. Mhm. Jetzt hätte ich aber, also ich habe gerade so vor kurzer Zeit die Biografie von Elon Musk gelesen, aus unterschiedlichsten Gründen und viele Sachen davon kann ich total mitfühlen und ich kann aber, und jetzt brauche ich deine Soziologenbrille mal da drauf. Glaubst du, dass man mit der, nennen wir mal Idee versus Vision, relevante Probleme wie Klima, Corona, Impfstoffe, also so ein, wo es, hey Freunde, jetzt brennt's und hier muss einer was tun oder hier müssen wir was tun. Und deswegen so die Kurve über den Kollegen Elon, der schießt sich komplett über den Haufen. Der kann auf dem Weg nach da oben schon nicht mehr, aber er sieht drei Gipfelkreuze, die gleichzeitig das Brennen anfangen und sagen so, ey, da muss jetzt mal einer was machen und wenn es von euch keiner macht und ihr mit euren Ideen da rummeandert, muss ich halt jetzt mal davor preschen, weil sonst wird's nicht reichen. Und jetzt deine Soziologenbrille da drauf, wie kriegen wir denn das übereinander, dass wir uns als Gesellschaft nicht über den Haufen schießen, aber auch nicht durchs Rummeandern darin verlieren, die drängenden Probleme zu lösen.
Ja, total spannend. Also wie gesagt, ne, also die Inhalte richten sich vor allem ans Individuum und an die individuelle Lebensgestaltung.
Und, aber die Summe von Individuum ist ja eine Gesellschaft oder eine Firma.
Genau. Aber so, wenn ich jetzt als Systemverantwortlicher drauf gucken würde, ne, und man hätte jetzt schon eine Firma, dann würde ich sagen, es ist extrem wichtig, für einen Zeitraum X sich auf eine Richtung zu vereinbaren, auf eine Idee, wie auch immer man das dann nennt, vielleicht dann sogar ein Ziel. Muss man
nennen wir es Idee mit Ambition. Das hat dann
Idee,
schon
genau, Idee mit Ambition, Idee mit Nachdruck, eine nachdrückliche Idee. So, also weil, ne, es ist einfach, sonst hat jeder eine eigene Idee, also eine gemeinsame Idee zu finden. Ja. Und die kann verhandelbar sein und anpassbar an das Tagesgeschehen. So, wenn ein Corona-Lockdown kommt, dann wird sich wahrscheinlich die Idee verändern, wenn ich einen Gastrobetrieb habe. So, das wird, ne, also deswegen glaube ich auch gut, da Flexibilität drin zu haben. Aber das muss halt eben in Kommunikation mit anderen stattfinden. Ich glaube, der Zusammenhang ist insofern vielschichtig, weil ich glaube, dass viele der Probleme, die wir gerade haben, geboren ist aus dieser Weltsicht von höher, schneller, weiter. Geboren ist aus dieser Weltsicht von, wenn ich mehr davon habe, dann geht es mir besser. Und wenn die Leute mehr beim Wie wären und mehr feststellen würden, was jetzt schon alles toll ist und nicht so sehr damit beschäftigt werden, immer einem zukünftigen Ding hinterher zu rennen und immer einem noch krasseren und noch einem höheren, dann wären unsere Ressourcen nicht so ausgebeutet, dann hätten wir mehr Ressourcen füreinander da zu sein, wir wären nicht so neidisch, wir wären nicht so gierig. Wir würden vielleicht nicht versuchen, unsere Steuer so krass zu optimieren als Superreiche, dass ich unbedingt so viel Geld wie möglich habe und der Reichste bin und so wenig wie möglich abgebe, weil es halt immer um ein Mehr geht, weil es immer um ein, je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich das machen. Sondern wir mehr halt auch Ressourcen hätten, aufeinander Acht zu geben. Also ich glaube deswegen, eine Summe von Menschen, die nicht so sehr verloren sind in ihren individuellen Whys und ihren individuellen Zielen und ihrem individuellen höher, schneller, weiter vor allem, wär schon ein ganz guter Anfang. Oder hätte vielleicht, dann hätten wir viele der Probleme, die wir haben, hätten wir gar nicht. Weil, aber das ist natürlich jetzt spekulativ erstmal. Also insofern, da sehe ich auch noch einen Zusammenhang, ne? Also dass dieses Getriebensein, dieses erst wenn ich mehr habe, ich muss meinen Traum, ich brauche meinen Lamborghini, ich brauche meinen Privatjet, dass das zu ganz vielen Problemen führt. Und ja, Elon Musk ist ein super interessantes Beispiel, aber auch Steve Jobs ist eigentlich ein Beispiel, über den ich auch in Unfollow Your Dreams auch einige Abschnitte gewidmet habe in dem Abschnitt von, ich nehme ja immer die Zitate und drehe die um und ich nehme halt unter anderem, wer ein starkes Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und das habe ich umgekehrt in, wer ein starkes Warum zu leben hat, rechtfertigt fast jedes Wie. Und wenn man sich die Geschichte von Steve Jobs anguckt, der wird eben von Simon Sinek gerne zitiert und auch von anderen, die sagen, oh, der hatte so ein klares Why, ne? Think different. Und die Leute sind ihm hinterhergerannt, du brauchst das auch. Und wenn das so ganz klar kommuniziert ist, dann sind die Leute auf Linie und die arbeiten und es geht nach vorne. Und wie viele Leute ihn beschreiben als einen absoluten Choleriker, als einen absoluten menschenunfreundlichen Genossen, der die Leute in seinem Umkreis dazu angetrieben hat, auch viel zu arbeiten, der selber offensichtlich richtig hart gearbeitet hat. Zu Tode geschuftet hat. Und wenn das der Modus ist, ich glaube, also wenn das wie so im Keller ist, und das würde ich, und auch das hört man von Elon Musk ja genauso, dass
auf jeden Fall
mit Leuten in seinem Umfeld so crazy umgeht, also da
mit sich selbst
unberechenbar, auch. Mit sich selbst auch so hart ist, aber auch mit anderen so hart ist. Und klar, also phasenweise, ne, wenn jetzt dein Haus brennt, dann denkst, machst du keine Meditation, so, ne, also und denkst so, ich brauche erstmal, ich fange mit dem Wie an und ich kann aus dieser, mit dieser Panik heraus kann ich hier gerade gar nichts. Also ein tiefer Atemzug, wenn das noch nicht alles voller Rauch ist, so, ja. Ist vielleicht eine gute Idee, so nicht komplett aus der Panik, sondern besonnen, aber nachdrücklich jetzt zu überlegen, was mache ich, ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Aber auch bei so Sachen wie Klima, das ist ja nichts, was wir jetzt in 2 Monaten lösen, sondern da brauchen wir auch klare Köpfe, da brauchen wir Menschen, die nachhaltig dran arbeiten, die wohl überlegt Dinge angehen, die zwar reinhauen, aber trotzdem, die bei klarem Geist sind, die sich nicht kaputt arbeiten. Aktivismus-Burnout ist ein großes Thema. Menschen, die halt über ein paar Jahre sich voll reinhängen und sich ihr Warum so groß haben. Und ich habe volle Bewunderung für Menschen, die sich aufopfern für eine Sache. Die sagen, das ist mir so wichtig, ich opfere mich selber. Aber es ist halt wirklich, es ist fast eine Plattitüde, aber trotzdem passt es so, dass du halt im Flugzeug zuerst dir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzt und dann halt den Kindern. Weil wenn du umkippst, bevor du das Ding, während du noch versuchst, das deinem Kind drauf zu nesteln, dann geht ihr halt alle drauf. So, und bis zu einem gewissen Grad halt auf sich Acht zu geben, zu gucken, auch so im Kontakt zu sein mit sich und seinen Ressourcen, mit dem Wie eben, wie geht es mir jetzt damit? Und dann einen Modus zu finden, vielleicht von mal Phasen, wo man mal ein paar Monate auch reinhaut und sagt so, komm, jetzt gebe ich alles und arbeite auch mal 10-12 Stunden am Tag und mal 70 Stunden die Woche, weil es mir gerade wichtig ist. Aber wenn das ein Dauerzustand ist, dann gibt es ein paar wenige Menschen, die das über einen längeren Zeitraum durchhalten, die meisten brechen aber einfach. Egal wie viel Sinn dir das gibt, egal wie schön das ist, wenn du brennst aus irgendwann bei dieser Menge an Arbeit. Und das ist halt ein krasser Nebeneffekt. Und das bringt dann der Sache auch wieder nichts. Und ich finde, gerade bei Elon Musk sieht man halt auch, was für ein Fanatismus das dann auch fast schon manchmal annehmen kann. Wenn man halt so ein krasses Warum hat, so, das heißt ja auch nicht, dass alle das genauso teilen, auch bei Steve Jobs kann man jetzt kontrovers drüber reden, wie viel das die Menschheit weitergebracht hat, dass wir jetzt Smartphones haben. Ich würde sagen, in einigen Teilen geil, ne, so, es hat einige Revolutionen unterstützt, so, dass du dich schnell vernetzen kannst, so gerade im globalen Süden ist das toll, dass sie mit so guten Zugang haben zum Netz, aber ich weiß nicht, ob es nur, also es ist, muss man in, kann man irgendwann dann mal bewerten, aber aktuell würde ich sagen, sind die Nebenwirkungen der Smartphones sind auch nicht zu übersehen. Und wenn dafür dann sich ganz viele Menschen kaputt arbeiten, die Beziehungen kaputt gehen, wir noch Rohstoffe ausbeuten, wir ein toxisches Unternehmensumfeld phasenweise greifen, dann frage ich mich, ist das wirklich das Wichtigste? Oder wollen wir nicht immer dafür sorgen, so gut es geht, dass das Miteinander stimmt, wie wir miteinander umgehen, wie ich mit mir selber umgebe? Und dann im zweiten Schritt kann ich ja immer, also haben wir ja Ideen, wir machen ja irgendwas mit unserer Zeit. Aber die Idee ist eben, start with how, mach Dinge aus deiner inneren Mitte heraus, mach sie aus dem jetzigen Moment heraus, aus dem, was jetzt da ist, und dann überleg, wie du diese Kraft einsetzt. Aber verliere halt diesen Kontakt nicht zu dir und den anderen Menschen, sondern nutze das als Basis, um dann Dinge anzupacken, die sich für dich jetzt gut anfühlen, wo du das Gefühl hast, das ist doch ein Beitrag für ein sinnvolleres Leben, für ein besseres Leben für mich und andere Menschen.
Wie viel Ambition ist gesund? Dann, so könnte man die Frage ja zusammenfassen, oder? Wenn man da so drauf schaut, auf das gerade Diskutierte.
Ja, also einer der für mich wichtigsten Sätze von Unfollow Your Dreams, also aus meinem Buch, ist ja aus der Bhagavad Gita angelehnte Satz, gib nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst.
Absolut. Also
leg den Fokus immer wieder auf die Handlung. Ja. Und das heißt, ich für mich persönlich, ich merke, ich bin total ehrgeiziger Typ, ich habe Spaß am Spiel, Spaß am Wettbewerb, funktioniere in der Regel auch besser, wenn ich in einem Spiel oder so irgendwie, so Bühne ist generell was mir total viel gibt und auch Austausch und Wettbewerb. Und ich merke aber, dass mir mit Ambition, vor allem in Bezug auf mein eigenes Leben, auch gar nicht so gut geht. So mit dieser Idee von, auch allein schon, ne, ich habe ja gesagt, Unfuck Your Mind ist überraschend gut gelaufen. Und jetzt ist so der logische, die logische Konsequenz bei eigentlich den meisten Menschen so in einem Kulturkreis, okay, das zweite muss aber krasser werden. So, ne? So genauso wie alle dann sagen, oh, One-Hit-Wonder, jetzt wird's aber schwer, dass du diesen Erfolg nochmal toppst. So, warum muss der denn getoppt werden? So, das erste war schon unwahrscheinlich, dass das überhaupt passiert ist. So, warum soll das wie so ein Naturgesetz sein, dass das zweite jetzt erfolgreicher sein muss? Aber ich merke natürlich trotzdem in mir selber, wie dieser Gedanke kommt. Der Unterschied ist aber, ich gehe dem nicht nach oder gebe dem kein Gewicht und denke, okay, krass, was kann ich jetzt noch tun? Das muss ich irgendwie besser verkaufen. Ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Ich muss auch da jetzt und den Post und den. Und versuche eher im Moment, die Ambition loszulassen und einfach die Freude zu kultivieren an dem, was ich tue und zu und eben immer wieder bei dem zu sein, was ich jetzt gerade mache und mich nicht zu sehr darauf zu fokussieren, was ergibt sich jetzt daraus? Wird das viral? Steigert das meinen Umsatz, macht das meine Seminare voller, sondern immer wieder von Moment zu Moment dem Bedeutung zu geben und auch den Sinn darin zu suchen, was ich jetzt gerade tue. Und das ist dann egal, was ich tue und das kann immer wieder neu sein. Und das ist witzigerweise auch das, was Viktor Frankl mit seinem Sinnkonzept meint. Also häufig wird ja dieses, wer ein Warum zu leben hat, trägt fast jedes Wie zitiert, um dann das große Warum zu finden. Aber Viktor Frankl sagt eigentlich in seinem Buch das genaue Gegenteil. Also er sagt, die Beantwortung der Lebensaufgabe von Moment zu Moment, das ist der Sinn des Lebens. Aber er sagt so, es kann gar nicht eine übergeordnete Aufgabe sein, sondern es geht immer wieder darum zu fragen, okay, was mache ich jetzt? Wie gebe ich dem Jetzt Bedeutung? Und die Suche danach ist ja was Lebensübergreifendes und für viele funktioniert das aber gar nicht und auch die ganzen großen Gestalten, die man sich so anguckt, wie viel Zufall damit spielt, wenn du dir Martin Luther King oder so anguckst und das hat das Kapitel ja auch so schwer gemacht, erst mal zu schreiben, weil es ja so viele tolle Menschen gibt, denen man so dieses Warum zuschreibt, denen ich ja auch ihre Arbeit gar nicht irgendwie schlecht reden will, aber wenn man sich das anguckt, dann sieht man halt, dass Martin Luther King nicht an seinem Schreibtisch saß, wie jetzt viele, und oder zu irgendwelchen Workshops gegangen ist und sich fragt, was ist mein Warum? So, ah, was könnte meine Aufgabe sein? So, was ist mein Purpose hier?
Der hat echt ein Pain gefühlt.
Ja, der hat ein Pain gefühlt und vor allem hatte der eine Kirche und die Leute vom Widerstand sind einfach in seinen Keller gegangen, um da die Meetings abzuhalten. So, weil das bei ihm in der Kirche war und das ist zu ihm gekommen und dann irgendwann hat er dann halt diese Rede gehalten und auch die war eigentlich gar nicht so geplant, ist da von abgeschwiffen und so wurde er dann auf einmal Anführer von einer Bewegung, aber das ist halt zu ihm gekommen und der hat da keinen Workshop gemacht oder Rosa Parks, die halt einfach im Bus sitzen geblieben ist, weil die gesagt hat, nee, ich stehe jetzt nicht auf für Weiße, so, ich bleib einfach sitzen, warum auch immer die das in dem Moment gedacht hat, aber das ist auch kein Ergebnis von irgendeinem Reflexionsprozess, der wohl überlegt ist, sondern einfach eine Antwort auf dem, was das Leben dir gerade gibt. Und wenn du das Gefühl hast, ich glaube, ich gehe jetzt in die Seenotrettung und mache Flüchtlingshilfe, dann ist das großartig, dann ist das gerade deine Antwort. Und wenn du gerade bei der Müllabfuhr arbeitest, dann ist das auch ein super wichtiger Beitrag zu dem hier. Und wenn du gerade ein Podcastgespräch führst mit mir, dann ist das gerade der Sinn deines Lebens.
Ja, also.
Oder hier zuhörst.
Der Sinn des Lebens ist wahrscheinlich das Leben selbst, so einfach wie es ist. Nur nochmal, weil ich kann mir jetzt vorstellen, es gehen viele Fragezeichen auf mit dem Fokussieren auf das, was man tut. Mag ich, verstehe ich. Jetzt aber die Frage, wenn ich vor der Entscheidung stehe, was soll ich denn tun? Also bevor ich mich darauf fokussieren kann, was ich tue, muss ich ja entscheiden, tue ich das oder tue ich das andere? Und ich habe ja ganz viele Sachen, die ich sinnvollerweise tun könnte und welche, die ich sinnloserweise tun könnte. Wie entscheide ich denn jetzt sinnvollerweise, also wie entscheide ich jetzt deiner Meinung nach, so rum kann man es vielleicht framen, darüber, was ich als nächstes mit der Stunde, die jetzt kommt, so anfangen könnte, sollte, mache ich das immer dem Bauchgefühl nach, ja, also Prinzip Lust, worauf habe ich denn jetzt gerade Lust, was fühlt sich gerade an, dann kommen vielleicht die ein oder anderen nicht so richtig oft bei ihrem Schreibtisch an, aber wie navigierst du dadurch die Entscheidung, was sollte ich denn jetzt mit meiner Zeit tun?
Ja, also da habe ich auf jeden Fall auch Anregungen, da sehe ich, ich meine, einige wünschen sich, haben sich auch schon gewünscht, so Unfollow Your Dreams, das Arbeitsbuch. quasi, ne? Also sowas, was heißt denn das jetzt nochmal konkreter? Lass dich treiben,
aber dahin, wo es dir der Leitfaden sagt.
Genau, das ist so ein bisschen die Paradoxie natürlich dann dahinter. Ja. Also in dem Buch geht es mir vor allem darum, einfach andere Perspektiven aufzuzeigen, und es war noch nicht so sehr ein Drei-Schritte-Plan, wie du mit ganz viel Plan deinen Träumen entfolgen kannst. So. Aber da musst du erstmal, das ist so eine Zukunftsvision. Irgendwann, wenn du richtig hart arbeitest, kannst du dann deinen Träumen entfolgen. Ich glaube also, dass das sehr individuell ist, und ich glaube, es ist dann häufig so, ja, also es ist jetzt kein hedonistisches Lebensmodell, das ich da zwangsläufig bewerbe. Dass ich sage, ne, mach nur das, worauf du Lust hast, und geh, ne, also scheiß auf alle Verpflichtungen. Ich glaube auch, dass das für die meisten eh nicht funktionieren wird, oder dass dann irgendwann auch das Bedürfnis kommt. Also wenn du 2 Tage lang wirklich nur auf der Couch gelegen hast oder wirklich nur die Dinge machst, auf die du Lust hast, und dir das auch mal zugestehst, und das kennen vielleicht auch viele, oder ich kenne es von mir auf jeden Fall, wenn ich im Urlaub bin und ich 2, vielleicht mal 3 Wochen wirklich nur in den Tag hineinlebe, irgendwie gute Bücher lese, aber am Strand spazieren gehe, ins Wasser gehe, gut esse, und ich mache wirklich nur das, worauf ich Lust habe, freue ich mich total, Facebook, das ist höchstens indirekt.
Du bist aber schon lange im Urlaub.
Vor 15 Jahren, ja, da war ich bin in Zeit zurückgereist und will auf einmal wieder einen Facebook-Post machen. Einen Instagram-Beitrag zu machen oder für meine Seminare zu werben oder mir Gedanken zu machen oder an meinem Buch weiterzuschreiben, wenn das in der Zwischenzeit lag. Da kommt eine totale Bedürfnis auch danach hoch wieder, in diesen Phasen. Ich glaube halt, dass wir definitiv mehr Müßiggang für die meisten, in unserer Gesellschaft, dass wir halt schon sehr hartes Selbstbild haben und sehr, nur wenn ich To-Do-Listen abarbeite, bin ich okay. Ich muss so hart wie möglich arbeiten, nur dann ist es okay. Und da mal mehr Müßiggang einzubauen und wirklich genau das auch zu machen, mal zu sagen, nee, ich mache jetzt eine Stunde wirklich nur, worauf ich Bock habe. So, ich mache jetzt einfach, es ist mitten am Tag, ich bin selbstständig und ich könnte mein Business skalieren, und ich mache einen Spaziergang oder setze mich ins Kajak, das Wetter ist schön, und fahre raus aufs Wasser. Also das glaube ich, können wir schon viel mehr gebrauchen. Und ansonsten, was halt dahinter steckt, und dazu lade ich auch alle ein, damit zu experimentieren, ist, dass wir halt es am Endeffekt sowieso nie wissen können, was wofür gut ist. Und sowieso nie keine Ahnung haben, ob das jetzt wirklich dazu beiträgt, das Business zu skalieren oder nicht. Dass ich vielleicht sogar das Beste für mein Business ist, mal eine Woche gar nichts zu machen und einfach nur mal eine kreative Auszeit zu nehmen. Selbst wenn es mir darum ginge, so, und dass wir so wenig Ahnung haben, was eigentlich gut ist und was eigentlich passiert, und sich das auch bewusst zu machen. Und das macht dann, finde ich, die Entscheidungen auch leichter, was ich mache. Wenn ich glaube, dass alles in meiner Hand liegt, und wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe, dann wird das erfolgreich und dann geht's mir gut. Das ist ja so häufig so die neoliberale American Dream-Überzeugung. So, es liegt alles in meiner Hand, ich bin meines Glückes Schmied. Wenn ich nur hart genug arbeite, werde ich Millionär in kurzer Zeit oder in welcher Zeit auch immer. Es liegt alles nur an mir, und wenn ich das nicht habe, bin ich halt auch schuld. So, und deswegen, das ist ein sehr hartes Selbstbild. Und ich würde halt sagen, mach doch spielerisch die Dinge, die sich richtig anfühlen, auch mal auf eine Idee einzahlend. Also das heißt, ich setze mich an den Schreibtisch, auch wenn die Sonne scheint, und denke so, jetzt gerade, ich halte einen Podcast, obwohl wohl draußen schönes Wetter ist. Und es fühlt sich nicht nach harter Arbeit an, aber es ist trotzdem, ich habe auch nicht die Füße in kaltem Wasser. Das zu machen ist auch vollkommen in Ordnung, aber im Endeffekt weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. So, meine Handpen ist wieder ein schönes Beispiel, einfach nur aus der Freude am Spiel das gemacht. Hatte immer die Idee, ich glaube, ich habe 7 oder 8 Videos bei Greater, ehemals Gedankentanken, Vorträge, Interviews, die da auf YouTube sind. Und so bei jedem war so immer die kleine Idee, oh, wenn das viral gehen würde, ne, so eine Million Views auf so einem Video, so, das war für Tobi Beck doch der große Durchbruch, dass, ne, die Dieter Lange, seitdem da die Videos bei Gedankentanken so richtig viral gegangen sind all seine Seminare ausverkauft. Das wäre schon irgendwie geil. Und dann kam diese Handpan und ich zum Glück habe ich, also ich würde jetzt sagen, zum Glück weiß ich im Endeffekt aber auch nicht, habe ich mich nicht darauf versteift und gedacht, oh, ich muss das irgendwie machen, sondern habe halt immer wieder spielerisch mein Bestes gegeben, wenn ich es vorbereitet habe, mein Bestes gegeben auf der Bühne und dann das Ergebnis immer wieder losgelassen und mir war auch immer wieder klar, vielleicht ist das Schlimmste, was mir passieren kann, ein virales Video bei Greater. So, vielleicht das Schlimmste, was mir passieren kann, Ruhm, dass Leute mich auf der Straße erkennen. Meine Hochrechnung wäre sogar, wenn ich ehrlich hingucke, ein Teil von mir will immer berühmt werden und ein anderer Teil sagt dann, nee, du willst gar nicht berühmt werden. Nee. Stell dir mal vor, im Supermarkt angesprochen werden immer. Das passt überhaupt nicht zu dem, was mir Freude macht. So, ich will nicht ständig mit fremden Leuten reden. So, ich will nicht ständig unter Beobachtung stehen. Hab gar keinen Bock drauf. Gott bewahre mich vor dem viralen Greater-Video. So. Und das meiste, was ein Video bekommen hat, ist irgendwie 40.000 Klicks, was auf YouTube trotzdem viele Klicks sind. Wenn nicht der Gedanke wäre von einer Million, wäre das der größte Grund zur Freude sowieso. Ist wieder ein anderes Thema. Und dann habe ich vor einem Jahr durch meine Freude am Handpan-Spielen und habe ich Leute wieder zufällig kennengelernt und habe dann mit Malte Marten, der so in der Handpan-Szene mittlerweile einer der größten der Welt ist, zusammen ein Video aufgenommen. Und das hat jetzt über 1 Million Klicks. So, ne? Also da bin ich so irgendwie mit einer Handpan auf dem Schoß, jetzt mit irgendeinem so viralen Video da. Und das habe ich nie, dafür habe ich nie hart gearbeitet. Da habe ich nie auf irgendwas eingezahlt. Das ist einfach zufällig jetzt so passiert. Und das heißt, selbst bei dem anderen, da würde ich sagen, ich bin definitiv ein viel besserer Speaker, als ich Handpan-Spieler bin, würde ich eigentlich sagen. Ich habe viel mehr Arbeit da reingesteckt. Die Tutorien, die ich in der Uni gegeben habe, also was ich alles schon, ich habe das studiert, ich habe Bücher geschrieben, ich habe alles, 40.000 Views, obwohl ich auf einer Mega-Plattform unterwegs bin. Und so Handpan, 2,5 Jahre, einfach mit Freude ein bisschen gemacht, zack, 1,2 Millionen. Und deswegen, wir können nicht wissen, was wofür gut ist, was Aufmerksamkeit, was sich bewegt. Es ist so random so viel. Und das hilft uns einfach nur, und das kann so gütig sein, das kann so befreien, das zu machen, was sich einfach gerade vernünftig anfühlt. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist vernünftig, meine Steuererklärung zu machen, weil ich früher oder später dann eine Strafe zahlen muss, dann setze ich mich irgendwann, es kann sein, dass es einen Monat lang dauert, bis ich mich wirklich hinsetze. Manchmal dauert es auch 3-4 Monate, dass ich denke, langsam wäre gut, mal die Steuererklärung zu machen. Teuer. Zum Glück habe ich einen Steuerberater, das heißt, ich kann es noch ein bisschen länger rauszögern. Aber ich muss trotzdem die Belege. So, und irgendwann ist der Tag, da setze ich mich hin und mache die fucking Steuererklärung. Und das ist, und vielleicht ist es so spät, dass ich schon 100-200 Euro Strafe zahlen muss. Vielleicht ist es noch rechtzeitig. Aber beides ist okay. So. Und irgendwann wird sowieso, auch bei schwierigen Themen, ist dann der Druck von außen wird dann so hoch, dass du dann irgendwann nicht mehr kannst. So. Und da mehr zu vertrauen, dass du halt im richtigen Moment die Energie hast und du sowieso nicht wissen kannst, wofür es gut ist, kann schon deutlich entspannter auf diese ganze Frage, was mache ich denn jetzt mit der nächsten Stunde, blicken lassen. Und manchmal hat man Bock. Also es gibt Tage, da schaffe ich in 2 Stunden so viel wie manchmal in einer Woche nicht. Ich habe das und das. Mein Gehirn ist dann so an einfach. Und dann mache ich die Sachen, die liegen geblieben sind, das, was in der To-Do-Liste schon seit Ewigkeiten rum ist, mache ich einfach an einem Vormittag, wo ich manchmal dann 3 Tage für brauche. Und da mehr drauf zu hören, ist auch eine Einladung, die ich generell machen würde. Sich nicht zu krass zu quälen, gerade wenn man selbstständig ist. Ich muss aber am Schreibtisch sitzen. Ich muss jetzt 8 Stunden am Tag reinhauen, weil sonst habe ich nicht richtig gearbeitet. Sondern sich auch mal frei zu geben, zu sagen, okay, alles klar, ich habe es probiert. Heute ist einfach nicht mein Tag, auch beim Buchschreiben. Es float einfach nicht. Und ich quäle mich jetzt nicht und schaffe dann, weil ich mich 8 Stunden lang quäle, schreibe ich eine schlechte Seite, die ich dann komplett weglösche. Oder ich sage halt einfach, okay, das ist einfach heute nicht angesagt. Ja. Entweder ich mache jetzt die Steuererklärung, das geht vielleicht in dem Modus, oder halt nicht. Und ich gehe einfach raus und genieße das Leben und arbeite vielleicht, wenn es unbedingt sein muss, dann an einem Samstag. Aber auch das muss nicht sein. Solange die Miete irgendwie bezahlt ist, ich für die Menschen aufkommen kann, die mir wichtig sind, würde ich sagen, ist ganz viel auch halt nur Film. So diese Idee von, es muss krasser werden, es muss weitergehen. Ja.
Ich würde dir gerne mal meine Sicht geben und ein kurzes, also mal schauen, wie du da drauf schaust. Ich habe ein bisschen anderen Zugang zu dem Thema gefunden vor ein paar Jahren. Über Zen-Buddhismus fand ich privat immer spannend und habe aber das so als komplett getrennte Welt von dieser Wirtschaftswelt, in der ich ja nur neoliberalistisch sozialisiert bin und wurde. Mhm. So, das waren so zwei Welten. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und hier geht es nur ums Ergebnis, da geht es irgendwie um den Weg. Und dann dachte ich so, Mann, das ist auch privat so und beruflich so. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Zwei Seelen, die man da so voneinander trennen muss. Und irgendwann habe ich so ein Zen-Zitat gefunden: Wenn du das Ziel kennst, zählt nur noch der Weg. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, wieder so ein Ding für mein Privates. Und irgendwann hat so Klick gemacht und gedacht so, nee, warte mal ganz kurz. Vielleicht ist das die Kombination von beidem. Also vielleicht muss ich genau verstehen, also will ich jetzt dahin oder da, so in deinem Bild will ich jetzt auf diesen Gipfel oder auf den anderen, beide und ich meandere ein bisschen rum und mal schauen, wo es, das ist vielleicht nicht so mein persönlicher Weg, sondern vielleicht muss man sich entscheiden, aber wenn man dann losläuft und weiß, da will ich hoch, dann gehe ich halt, solange wie es dunkel wird und dann kam der spannende Punkt und dann akzeptiere ich da, wo ich bin. Bin an so einem Schild vorbeigefahren, da stand, you're exactly where you need to be. Dann denkst du so, hä, was ist denn das für ein Schild? Und irgendwann so, ah ja, krass, wenn du unter diesem, ja, ich will die Sachen gut machen, wenn du unter dem Aspekt da drauf schaust und dann aber sagst, jetzt habe ich ja doch diese in Komplexität oder im Leben als solches, muss ich ja diesen Einfluss von Glück und Pech und ich kann es eben nicht genau beeinflusst. Ich kann das Beste dafür tun und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, aber ob es rauskommt, I don't know. Das kann ich nicht so richtig, und wenn ich mich davon abhängig mache, was rauskommt, wird es nie so richtig bunt. Aber wenn ich es schaffe, von dem Ergebnis mich zu distanzieren, aber hart auf dem Weg mich zu konzentrieren, aber halt schon auch sehr genau wissend, wo ich meine Stunden, die ich investieren will, investieren sollte, um die Wahrscheinlichkeit so groß wie möglich zu machen, dass es klappt, dann müsste man ja so die Mischung aus beiden Welten in einem gefunden haben. Und dann habe ich so eine Formel daraus gemacht, dass der Erfolg darauf resultiert, einen richtig guten Plan, aka gute Entscheidungen zu treffen, konsequent zu verfolgen und dann Glück und Pech zu akzeptieren als was dir möglicherweise in die Karten spielt oder vielleicht auch Gegenwind produziert. Und damit bist du immer genau da, wo du sein sollst, wenn du einen schlauen Plan konsequent verfolgt hast. Und da schaue ich mit so einer Timeboxing-Perspektive drauf, wo du sagst, hey, heute habe ich vielleicht 5 Stunden, in denen willst du produktiv arbeiten, dann hast du noch 3 Meetings oder wie auch immer du es strukturierst. Oder du hast ein paar Tage, wo du sagst, heute will ich was Sinnloses machen. Also es soll genau nirgends drauf einzahlen, weil ich mir ein bestimmtes Zeitkontingent dafür gebe, Sachen zu machen, die sinnlos sind. Oder zumindest mal erscheinen, finde ich so einen okay Umgang mit beiden Welten. Wie resoniert denn das mit dir?
Also ich kann dem auch schon mal viel abgewinnen, vor allem so im Kontrast zu dem, es geht nur ums Ziel und Hauptsache, ne, Hauptsache ankommen und Hauptsache so egal, hau rein. Und wenn du noch nicht da bist, ist halt deine Schuld, dann hast du noch nicht genug gemacht. Und an sich, ist, glaube ich, zum Teil ist es Semantik, glaube ich, einfach so, wie nennt man es jetzt oder wie beschreibt man es. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem noch ein bisschen radikaler sehen, sozusagen. Ich bin einfach wahrscheinlich, wenn man so das Kontinuum hat zwischen neoliberal und Hustle Culture und absoluter Zen-Buddhismus im Kloster, dann ist wahrscheinlich, bin ich auf dem Kontinuum mehr in der Zen- und Taoismus-Ecke und du wärst vielleicht in der Mitte, wie du gesagt hast, ne, so, ich versuche aus beiden Welten das meiste und ich wäre ein bisschen näher an dem, bisschen weiter weg von der Hustle Culture und ein bisschen mehr noch weg vom Plan auch, weg vom auch Vorplanen. Also natürlich mache ich auch Pläne. Also man kann ja Plan auch sehr heißt präsent für mich
aber
Pläne
schon, machen. Ich habe einen Plan, aber nicht den Anspruch, den Plan zu haben, der es am Ende dann auch wurde.
Ja.
Aber wenn ich loslaufe, hatte ich mal einen.
Ja, genau. Und ich meine, ich habe ja auch, ne, also wenn ich jetzt ein Seminar auf meine Webseite packe, dann habe ich ja auch die Idee, dass da Leute da sind. Ne, dann habe ich die Idee, dass es so, wenn ich das da hinschreibe, Retreat im Sommer, und dann überlege ich mir auch, wie kann ich es den Leuten einfach machen, da auch zu buchen und zu kommen und wie kann ich das so schreiben, dass es, und wie kann ich darauf hinweisen, dass Leute das wissen. Und für mich ist aber ein immer größerer Anteil auch zu sagen, und es ist wirklich okay, wenn ich es absage, weil nicht genügend Leute da sind. Und es ist wirklich, ich bin nicht bereit, meinen eigenen Seelenfrieden zu torpedieren über eine Sache, Klammer auf, solange ich genug Geld habe, um die Miete zu bezahlen und die und das Essen auf den Tisch zu bringen, was auch eine gewisse Qualität hat und vielleicht auch einen hohen Anteil an Bioprodukten beinhaltet, Klammer zu. Nur mit, weil ich zu starr an der Idee hänge oder zu hart an dem Ziel, an der Vision, und deswegen ist für mich das Wort Ziel auch zu fest schon, weil Ziel für mich so klingt, ist so, ja, der Weg so soll auch ganz schön sein. Der Weg soll schon auch ein schöner Weg sein, das ist auch so, bei der Weg ist das Ziel. Dadurch, dass beides noch drin ist, wird das aus meiner Sicht häufig so gelesen, es geht eigentlich ums Ziel, aber weil ich weiß, dass 99% der Zeit der Weg ist, versuche ich den so angenehm wie möglich zu machen, aber um das Ziel zu erreichen. Es geht im Endeffekt aber schon ums Ziel.
Doch wieder ums Ziel, ja.
Geht schon ums Ziel, und irgendwie mache ich es mir halbwegs erträglich, mache mir noch ein Warum, um das Wie zu ertragen, was mich zu dem Ziel hinbringt. Manipuliere mich da rein, dass ich es halbwegs aushalte und es irgendwie nett habe unterwegs. Aber im Endeffekt, machen wir uns nichts vor, geht es darum, dass ich muss das Ziel erreichen, da liegt das Glück. Und je mehr mir bewusst wird, dass war auch schöne Selbsttherapie beim Schreiben des Buchs, weil ich ja all die Beispiele gehört habe und all die Sätze von den Leuten, die sehr erfolgreich auch durch Zufälle da angekommen sind, wo sie ankommen wollten, und wie schlecht es ganz vielen Menschen dann geht, dass sie dort angekommen sind. Also die Geschichten, da muss man nur einmal Hotel Matze von Anfang bis Ende durchhören. Da hast du alle Geschichten von so vielen erfolgreichen Menschen, die mal mehr, mal weniger radikal sagen, tja, da war schon ziemlich viel Unglück dabei, auch im Erreichen meiner Ziele. Und
unglücklich sein, also nicht Pech, sondern
ja, unglücklich. Ja, unglücklich sein, also richtig, also Glück. Und dann im Endeffekt auch Unglück, also im Pech-Sinne, weil dann hast du halt Pech gehabt, dass du Glück gehabt hast, weil am Endeffekt war es dann vielleicht gar ungünstig, nicht so schön. Genau. Ja. Und das ist eine Haltung, die mir total hilft, das wirklich als Idee und nicht als Ziel zu sehen. Das ist eine schöne Vorstellung, da ein Seminar zu haben. Und es ist auch eine schöne Vorstellung, dass da vielleicht auch ein paar mehr Menschen sind. Aber wenn ich meinen Selbstwert daran hänge und denke, ah, ich bin nur ein guter Trainer, wenn das ausgebucht ist, wenn ich das absage, bin ich ein schlechter Trainer. Und ich merke, mein Selbstbild wird toxisch durch die Überzeugung, die ich habe, weil es mir um das Ziel geht. Dann halte ich einen Moment inne und frage mich, ah, okay, wie geht's mir gut damit, wenn ich da so rangucke, oder geht's mir nicht viel besser damit, wenn ich sage, ja, ich bin bereit, hin und wieder auch was zu tun dafür, dass da Menschen kommen, aber ich löse mich total von der Idee, genau da ankommen zu müssen, weil ich weiß gar nicht, ob es da so geil ist. Und wenn das Seminar nicht stattfindet, dann mache ich irgendwas anderes in der Zeit. Dann vielleicht biete ich dann 1:1 Coachings an für die Leute, die sich schon angemeldet haben, und mache das vielleicht mehr, habe ich eine Zeit lang auch gemacht und dann wieder aufgehört. Also so wie ich dich verstanden habe, wäre mein Ansatz sozusagen noch ein bisschen fluider, noch ein bisschen mehr, ja, ich formuliere Ideen, aber das sind wirklich nur Ideen, und ich bin nicht bereit, nachhaltig meine Zufriedenheit und meine innere Balance aufs Spiel zu setzen, um die zu erreichen, und die sind auch sehr vage formuliert. Also ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr mache. Es könnte sein, dass ich Ende des Jahres alle Termine, alle Workshops runternehme und sage, das ist mir zu anstrengend mit diesem Teilnehmende akquirieren. Ich möchte einen anderen Weg finden, meine Miete zu bezahlen. Ich mache irgendwas ganz anderes. So, ist wirklich im Bereich des Vorstellbaren. Und so sind das wirklich immer so lose Punkte, und ich finde das super spannend, damit so zu spielen und diese verschiedenen Ausdrucksweisen wirklich sehr fluide zu sehen und wirklich auch zu sagen, ich laufe los und ich weiß es wirklich nicht, ob ich am Ende auf dem oder dem Gipfel oder auf gar keinem Gipfel lande. Aber es heißt für mich nicht, und das ist wichtig, ich liege jetzt nur auf der Couch oder gehe nur spazieren oder fahre nur in Urlaub, weil die Freude am Tun, glaube ich, auch umso höher ist, je weniger verkrampft die ist. Ich habe im Buch auch so ein Wort, Spiel, was mir auch gut gefällt, ist mir beim Schreiben gekommen, dass wir aus dem Tatendrang einen Tatenzwang gemacht haben.
Okay, mag ich.
Also, ja. Also, dass wir, eigentlich ist der Tatendrang bei den meisten von uns einprogrammiert. Die Freude, was zu bewegen, die Freude, was zu tun, mhm. die Freude, auch mal Ideen hinterher zu rennen und zu sagen, komm, das wäre doch geil, oder? Wenn wir hier so eine Sandburg hinbauen würden, komm, wir gucken mal, wie groß die werden kann. Und wir bauen einfach und das, solange das Spaß macht, bauen wir da und am Ende treten wir die wieder mit dem Fuß ein, weil wir wissen, es ging nie um die Sandburg, sondern nur um die Freude am Bauen. Und oh, so ne, das, gerade das 6-Tage-Retreat mache ich mit einem Freund zusammen und das ist auch ein total schönes Freundschaftsprojekt, das wir gemeinsam machen. Boah, das wäre doch irgendwie cool, wenn wir zusammen so ein Retreat anbieten. Und da komme ich jetzt gerade her, es war letzte Woche, und einfach viel Zeit mit ihm verbringen und zusammen diese Gruppe zu führen. Großartig, ist doch eine tolle Idee. Aber wenn es halt so was Zwanghaftes hat, wo ich mich manipulieren muss, wo ich mich reinhasseln muss, wo ich permanent, so mal hasseln ist ja schön, habe ich auch, glaube ich, schon öfter gesagt, aber wo ich so merke, mein Lebensentwurf an sich ist einfach Anstrengung. Und das ist immer ein, ich muss irgendwie was erreichen, so, das ist, es geht mir um dieses Ziel und ich muss ganz viel dafür tun. Dann glaube ich, wird es anstrengend und alles, was ich gerade sage, bezieht sich immer nur zum Teil auf das, was du gesagt hast und zum Teil wieder auf ein Allgemeines. Also das verbinde ich jetzt nicht alles mit dem, was du gesagt hast. Das klang jetzt nicht so nach Zwang und Krampf, was du beschrieben hast. Aber das ist halt die Idee. Also mit Freude Dinge anzugehen und auch mal dabei zu bleiben, wenn es sich richtig anfühlt. Aber auch zu sagen, obwohl schon ganz viel Zeit investiert wurde, in irgendwas zu sagen, okay, nee, es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Ich lasse es jetzt, weil es ging eh nie darum. Es war ja immer nur die Freude am Tun. Und dann gibt es auch keine falschen Entscheidungen und dann gibt es auch keine Fehler in dem Sinne, sondern es gibt immer nur wieder einen neuen Moment, wo ich sage, okay, jetzt mache ich das. Das lasse ich jetzt und ich mache das. Und es ist nichts verschwendet, weil es alles auch um seiner selbst willen geschieht.
In den einen Teil will ich gleich nochmal kurz rein. Nur vielleicht zum Einsortieren. Meine Idee bezieht sich ja vor allem auch auf Gruppen, also ja, okay. Nennen wir es quasi Firmen. Dann hat das einen leicht anderen Kontext, würde ich sagen. Und deswegen, glaube ich, sind wir da inhaltlich in Teilen gar nicht so weit auseinander. Es hat nur ein bisschen einen anderen Rahmen an der Stelle.
Ja, mit der Gruppe ist nochmal ein wichtiger Hinweis, weil das ist ja, da bin ich ja voll dabei, dass da muss man ziemlich schnell auch kommunizieren, wenn man auf einmal sagt, ich möchte jetzt aber auf den Gipfel. Genau, oder ich höre auf, oder Leute, das ist nicht mehr mein Gipfel, das ist super wichtig. Und da ist es auch eine Klarheit, weil du, ist ja wichtig. Und da ist es dann auch, wenn alle weiterziehen, ist vielleicht auch, wenn ich mich vereinbart habe, da jetzt mitzugehen, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen länger noch sagen, gut, komm, das mache ich jetzt auch noch die letzten 10 Meter. Wir haben jetzt zu 10 hier und ihr alle habt Bock drauf. Dann ist es für mich vielleicht auch okay, jetzt nochmal, obwohl ich eigentlich schon gerne jetzt mich hinsetzen würde, sage ich vielleicht für einen Moment trotzdem, komm, dann machen wir jetzt noch den letzten Push, dass wir da auch wirklich ankommen. So.
Ja. Lass uns mal ganz kurz in das Thema, also du hast gesagt, es gibt keine falschen Entscheidungen. Das finde ich spannend. Ich habe den Reflex zu sagen, doch, gibt es schon. Also gibt ja welche und falsche Entscheidungen sind für mich welche, die ich unter den gleichen Informationen, also wenn ich sage, jetzt wusste ich, was rauskommt, dann ist ja witzlos, sondern ich muss ja unter der gleichen Informationslage, hätte ich sie lieber anders getroffen. Das wäre eine falsche Entscheidung. Wenn ich wüsste, was rauskommt und sage, das, was ich probiert hat, hat nicht zu dem gewünschten Outcome geführt, dann ist offensichtlich keine falsche Entscheidung. Aber wenn ich sage, boah, ja, mit dem, was ich damals wusste, hätte ich es doch lieber anders gemacht, dann würde ich sagen, gibt es schon welche, weil sonst ist das Konzept für mich so fluide, dass ich quasi ein bisschen verloren bin. Mhm. Wenn wir da noch eine Sache dran bauen, damit es noch ein bisschen ganzheitlicher ist, steckt ja auch die Frage so ein bisschen drin, und die habe ich in einem deiner Vorträge gefunden, was ist denn eigentlich die Realität? Oder gibt es überhaupt eine Realität? Und du hast, glaube ich, gesagt, es gibt 7 Milliarden Realitäten oder sowas in der Größenordnung, weil jeder so ein bisschen anders auf die Welt schaut. Und damit ist natürlich das Konzept von richtig und falsch sowieso schon schwierig, bis irgendwas gegen Grenzen unmöglich. Wie guckst du auf diesen Kontext?
Das ist ja auch Hintergrund auch von all den anderen Überlegungen. Es macht schon immer Spaß, so auch kategorische Aussagen zu machen, absolute Aussagen. Ne? Es gibt generell nie richtig und falsch. Und manchmal ist es vielleicht auch gut für so, also ne, dann kommt man gerne dann mit so Extrembeispielen aus der Geschichte. Und da gibt es sicherlich einige Entscheidungen, die zu ganz, ganz viel Leid und Tod geführt haben, wo man sagt, das ist einfach scheiße so. Ne? Also das ist so für die Menschen auf jeden Fall einfach eine scheiß Entscheidung gewesen, weil die mussten darunter leiden. Das heißt, man kann so auf die Einzelne, allerdings gesamtpolitisch wird es dann schon wieder schwieriger abzuwägen. Und vor allem, aber wenn wir es jetzt auf eher so die alltäglichen Entscheidungen, die wir so treffen, beziehen, dann weiß ich ja bis zu meinem Tod nicht genau, was passiert wäre, wenn ich es anders entschieden hätte.
Du hast kein Testszenario.
Du hast kein Testszenario. Du weißt nicht, was passiert wäre, wenn ich es anders entschieden hätte, was sich daraus ergibt. Es kann sein, dass die Konsequenz von der Entscheidung, wo ich sage, da war ich einfach, da habe ich reaktiv, da habe ich nur aus meinem Hunger heraus entschieden, ich hätte mal lieber noch ein bisschen abgewartet, dann hätte ich eine viel bessere Entscheidung getroffen. Es kann sein, dass dein Tod die Konsequenz gewesen wäre von der anderen Entscheidung, weil durch irgendeine Verkettung von Umständen einfach was passiert wäre, was du überhaupt gar nicht weißt, was passiert wäre, weil du es ja nicht gemacht hast und wir diese
Wir haben kein AB-Test-Szenario.
Genau, wir haben kein AB-Test-Szenario. Und das andere ist, wenn man sich so auf so, wenn man so auf so Lebensereignisse guckt, dann kann es sein, dass man, ich habe in meinem Geschichtsabi habe ich nur in Anführungsstriche 8 Punkte. Dadurch habe ich nicht ganz so einen tollen NC. Also ich hatte 2,0, immer noch gut, aber mein Abi-Schnitt. Und eigentlich wollte ich in Geschichte nochmal so 14 Punkte oder so in meiner mündlichen Prüfung, die hat relativ ordentlich reingezählt, da hätte ich schon ein paar Nullkommastellen noch nach oben mein Abi bekommen können. Ich würde jetzt sagen, die Geschichtslehrerin ist schuld, ich habe so viel gelernt.
Auf jeden Fall.
Und also gibt auch Hinweise darauf, aber man kann es sicherlich auch anders sehen. Also die gleiche Prüfung hatte wie ich und normal viel gelernt hat, hat 0 Punkte bekommen, ist durchs Abi gefallen deswegen, obwohl sie da eigentlich gar nicht mit gerechnet hatte. Also es war die erste Prüfung von der Geschichtslehrerin und da war ich richtig sauer, eine ganze Zeit lang, dass ich dann halt nur 8 Punkte bekommen habe, weil es halt um eine kleine Entscheidung ging in einem Zeitraum von 30 Jahren, die ich dann im Detail besprechen sollte. Und das hat aber dazu geführt, dass ich ganz knapp nicht in Psychologie genommen wurde und dafür Philosophie studiert habe. Also das heißt, diese schlechte mündliche Prüfung hatte den Effekt, dass ich Philosophie studiert habe, was ich großartig finde, dass ich Philosophie studiert habe. Psychologie wäre wahrscheinlich irgendwie auch cool gewesen, aber ich würde, wenn ich jetzt so drauf gucke, würde ich sagen, geil, dass sie diese komische Prüfung genommen hat, dass ich nur, sonst hätte ich einfach Psychologie studiert und ich fühle mich mit Philosophie so viel wohler und das, was ich da gelernt habe, finde ich so schön. Das heißt, für ein paar Jahre habe ich gesagt, wenn das jetzt eine Entscheidung gewesen wäre, hätte ich mal lieber mehr gelernt, dann hätte ich das noch gewusst, hätte ich doch mal mich dazu entschieden, irgendwie auch diesen Teil noch besser zu lernen, hätte ich eine bessere Note bekommen. Es war also eine Scheißentscheidung, nicht mehr zu lernen. Jetzt seit einigen Jahren sage ich, nee, voll geil, dass das so passiert ist, voll gut. So, und jetzt könnte es aber sein, dass ich in 10 Jahren denke, oh, Psychologie hätte mir jetzt in der Situation jetzt dann doch geholfen, also voll blöd, dass ich Philosophie, und dann könnte es sagen, ein paar Jahre später könnte es sein, dass ich es wieder anders bewerte. Also das heißt, auch was sich langfristig ergibt aus verschiedenen Entscheidungen, das können wir jetzt ja noch gar nicht wissen. Und das ist so die Grundhaltung dahinter. Es gibt natürlich, wir lehnen immer zu einer Richtung und bei manchen Sachen ist es vielleicht auch klarer als bei anderen. Aber in Anbetracht dessen, dass A, unsere Bewertung hochindividuell ist, dass unsere Präferenzen hochindividuell sind und deswegen gibt es schon mal, ist gut oder schlecht, ist schon schwierig zu sagen, aber vor allem, weil wir die Konsequenzen nicht kennen und weil wir auch nicht wissen, was passiert wäre, wenn die Alternative eingetreten wäre, würde ich sagen, dass wir final in den meisten Situationen nicht wissen können, ob es jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung war.
Bei Lebensentscheidungen bin ich total bei dir. Bei manchen sachlicheren Entscheidungen findet man wahrscheinlich irgendwie noch Indikationen, die einem ein bisschen besser bewerten helfen.
Genau. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt ein Grid einführt und sagt, okay, hat die Entscheidung zu einer Umsatzsteigerung oder Umsatzverringerung innerhalb von einem Jahr getroffen, dann kannst du es beantworten. Ne? Also wenn du sagst, okay, diese Business-Entscheidung hat die dazu geführt, dass wir, aber selbst dann weißt du ja nicht genau, lag es jetzt daran, wie wäre es gekommen, wenn wir das andere, wird auch schon, schon eher,
man kann es eher diskutieren.
Für dein Leben könnte es ja sein, dass das Beste, was dir je passiert ist, dass deine Company deine Company crasht. So, dass manche sagen ja, auch die Depression. Mein Podcast-Buddy Alex sagt, das Beste, was ihm passiert ist in seinem Leben, ist seine Depression. Die war für einige Jahre richtig scheiße für ihn. Aber darüber hat er halt erst sich so richtig kennengelernt, hat sich mit seiner Psyche auseinandergesetzt und fühlt sich jetzt besser denn je. Für ihn, ne? Damit will ich nicht sagen, dass immer das Beste ist, was dir passieren kann, Depression. Das würden viele anders sehen. Aber für ihn ist das in dem Fall so. Und das ist ja schon spannend. Das, und vor allem in der Konsequenz ist auch das wieder halt ein gütiger Umgang, A, mit Entscheidungen, sich nicht komplett verrückt zu machen. So gerade in so eine viele entscheiden sich ja nicht, weil sie sich nicht entscheiden können und treffen damit ja auch eine Entscheidung für das, wie es jetzt ist. Und wenn das entscheidungsfreudiger macht, nicht unüberlegt, aber einfach so, okay, ich habe die Infos, das klingt jetzt einfach besser, ich mache es, weil ich kann es eh nicht wissen. So, am Endeffekt kann ich es eh nicht wissen. Und diese Erkenntnis von, ich kann es nicht wissen, kann da total helfen. Und wenn dann noch dazu kommt, dass wir das, was du gesagt hast, eben in unserer eigenen Deutungswelt leben, die aufgrund von unseren Erfahrungen existiert, aufgrund von unserer tagesaktuellen Verfassung und jede Situation immer so deuten, wie wir halt gerade drauf gucken. Und das hat immer was zu tun mit dem, was da draußen ist. Das deckt aber nicht genau die Realität eins zu eins ab. Und das übersehen wir halt auch häufig im Alltag. Das kann ich doch nochmal mein Philosophiestudium nutzen und Kant zitieren, der halt unterschieden hat zwischen dem Ding an sich und dem Ding für sich. Und das Ding an sich ist so, wie es ist da draußen. Ne? Also wenn ich jetzt hier so eine Wasserflasche habe, dann hat die ein So-Sein. Das ist irgendwie in der Welt. Aber ich kann sie nur so sehen, wie ich sie als Mensch sehe. Und das ist das Ding für sich. Das ist meine Wahrnehmung.
Du sie als du siehst.
Genau. Und wenn ich die jetzt jemandem zeige, der noch nie Aluminium gesehen hat und noch nie eine Wasserflasche gesehen hat, dann wird der das höchstwahrscheinlich, und auch dazu gibt es Forschung, ganz anders wahrnehmen. Und käme auch nicht auf die Idee, dass es ein Trinkgefäß ist. Und würde es sogar optisch wahrscheinlich anders sehen. Und jemand, der gar nicht sehen kann, hat sowieso wieder ein anderes Bild davon. Und das ist natürlich auch hilfreich, bei all dem, wo wir es übertreiben mit Gedanken, mit Kontrolle von, oh, es muss unbedingt so kommen. Ja, am Ende ist es sowieso nur in deiner Deutungswelt und die ist immer hochgradig verzerrt von all den Wahrnehmungsverzerrungen, die wir aus der Psychologie kennen, von Confirmation Bias, Negativity Bias, eben aber auch von unserer Deutungsverzerrung, die wir halt haben aufgrund von unserem Hintergrund. Und ja, das hat natürlich auch wieder einen Einfluss darauf. Wenn ich das dann als gute oder schlechte Entscheidung bewerte, dann treffe ich keine objektive Entscheidung, sondern immer eine hochgradig eingefärbte, die jemand anderes auch wieder ganz anders beurteilen würde. Sagen, ach, ist doch voll gut, dass das so passiert ist. Sogar vielleicht im eigenen Team, das ist dann unangenehm. Wenn man sagt, ich stehe da nach wie vor. Ich finde, wir hätten das besser nicht machen können. Was, siehst du nicht, aber ist doch das? Nee, ist doch gut.
Da wird es spannend.
Ja. Ja. Bevor wir ist es aber umso wichtiger, gerade wieder im Team, halt über die eigenen Wahrnehmungen zu sprechen und nicht einfach anzunehmen, dass wir alle alles gleich sehen. Weil das denkt man nämlich immer so, ist doch klar, dass das Scheißverhalten ist, was nicht geht. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das weiß er doch selber. So, nee, es kann sein, dass er oder sie denkt, dass das die beste Verhaltensweise in der Situation war. Du denkst, dass das beschissen. Sprich drüber. Und im Team ist es halt eine gute Idee, diese Wahrnehmungen dann übereinander zu bringen, weil sonst wird es anstrengend.
Bevor wir jetzt in einen spontanen Philosophie-Podcast abdriften, was mir durchaus spannend vorkäme, vielleicht noch zwei Fragen. Wenn du dir jetzt selber aussuchen könntest, ein Seminar, was du gerne besuchen würdest, weil es eine Frage beantwortet, die dich schon total lange umtreibt, welches Seminar wäre das? Was wäre der Titel? Welche Frage würde es beantworten?
Also egal was, oder?
Egal was. Kann dein beruflicher Kontext sein, kann aber auch was ganz anderes sein.
Also ich finde natürlich alles in meinem beruflichen Kontext auch spannend, also weil auch da gibt es immer ein noch tieferes Verständnis. Das heißt, wie kann ich noch gelassener, klarer, präsenter durchs Leben gehen, finde ich auch immer spannend. Aber da habe ich natürlich auch schon ganz viele Einsichten und lerne auch selber, wenn ich die Seminare gebe, auch immer wieder ganz viel darüber. Insofern wäre das jetzt nicht das, was ich als erstes unbedingt machen müsste. Sondern also finde dann tatsächlich auch gesellschaftliche Fragen interessant. Also wie schaffen wir es als Menschheit, dem Klimawandel zu begegnen? Wie können wir eleganter mit Fake News umgehen? Wie kriegen wir Menschen, die in Verschwörungserzählungswelten unterwegs sind, wieder in andere Welten, zurück.
So mehr was, in diese Realität.
Mehr in diese, in der, wo sie, wo viele andere sich einig sind.
Ja. Ja.
Also sowas finde ich auch extrem spannend und persönlich forsche ich da auch viel zu oder lese viel dazu und setze mich damit viel auseinander, weil ich das auch sehr spannend finde.
Gute Überleitung zur letzten Frage. Was sind Bücher oder Vorträge, Videos, die dich in letzter Zeit oder vielleicht auch längerfristig schon begeistert haben, dass du sagst, hey, muss man gelesen haben? Also müssen nicht, aber würdest du empfehlen?
Ja, ich liebe Rutger Bregmann im Grunde gut oder Humankind. Mhm. Der ist einfach eine super gnädige Sicht auf uns als Menschheit erlaubt, was, glaube ich, sehr heilsam sein kann in Momenten, wo man den Glauben vielleicht komplett verliert an uns Affen. Und aber eine schöne Gegenperspektive ist. Ich liebe eigentlich alle Bücher von Byron Katie und ihre Arbeit ist, finde ich, extrem wertvoll. Das ist so für mich die Denkerin der letzten Jahrzehnte, die ich am inspirierendsten finde. Wir haben über die alle möglichen Speaker und Philosophen und vielleicht auch Spirituelle gesprochen. Und Byron Katie ist für mich wirklich, die so was Lebensphilosophie angeht, die lese ich einfach Bücher von ihr, muss A lachen und B nicke ich ganz viel mit dem Kopf und merke, dass es ganz viel mit mir macht. Im Moment lese ich von ihr I Need Your Love, Is That True? Also ich brauche deine Liebe, ist das wahr? Mhm. Was auch großartig ist bisher. Aber der Klassiker von ihr ist Loving What Is, also Lieben, was ist. Und das finde ich ein großartiges Buch in diese Richtung. Ansonsten kann ich Harry Potter empfehlen, so ein kleiner Insider-Tipp.
Okay. Habe ich Harry Potter zufällig auch gesetzt gelesen.
Ja, es ist ja cool. Gibt's ja gar nicht. Trifft man ja selten Menschen, die das
also
auch.
Also ich lese auch fast nichts Belletristisches, muss ich zugeben, aber die habe ich in einer bestimmten Phase meines Lebens brauchte ich was nicht Sachliches.
Aber dann wirklich, dann aber, jetzt wo du es sagst, dann tatsächlich auch, lest mal Belletristik. Lest Bücher, die nur eurer Unterhaltung dienen, die kein Warum
absolut
haben,
ja,
die nicht irgendwie wieder dich nochmal effizienter machen, dein Time-Management
voll
optimieren, dich noch erleuchteter machen. Weil es ist so eine schöne, häufig haben wir halt nicht die Kapazität, dann noch ein Sachbuch zu lesen. Und es ist eine schöne Alternative zu Netflix und Co. Einfach abends noch so eine Stunde vorm Schlafen gehen, einfach nur ein Buch, was Bock macht zu lesen, wo es wirklich einfach nur das lustig ist, was spannend ist, irgendwie was Spaß macht zu lesen. Großartig.
Ich lese gerade Jaffa Road in dem Kontext und bin wirklich so fasziniert und begeistert und ich lerne auch noch zufällig was, aber das, da trainiere ich mich gerade auch Sachen zu lesen, die einfach Spaß machen und nicht noch einen weiteren Stapel auf das Konzept drauflegen sozusagen.
Voll.
Ja. Cool. Da haben wir wirklich spannende, also A, spannende Buchempfehlung und ich würde sagen, in unserer Reise jetzt durch den Podcast spannende Themen beleuchtet. Mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe, dir auch ein wenig.
Yes.
Und ich sage für den Moment erstmal ganz herzlichen Dank für den spannenden Austausch und deine Zeit.
Danke dir.
Dann bis bald. Mach's gut.
Ciao.
Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann ist vielleicht auch unser Newsletter etwas für euch. Denn einmal im Monat fassen wir zusammen, was uns so bewegt hat und welche unterschiedlichen Fragestellungen wir so versucht haben zu beantworten, welchen Content wir produziert haben und was uns sonst noch widerfahren ist. Meldet euch also direkt an unter murakami.com/newsletter. Und wenn ihr Lust habt, rauszufinden, ob es vielleicht möglich ist, dass wir irgendwie zusammenarbeiten, dann schaut euch doch mal die Jobseite unter murakami.com/jobs an. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und hoffentlich bis zur nächsten Episode.